ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Ach, wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem launigen Podcast Morgensonne für alle.
Ja.
Morgensonne@swr3.de ist übrigens die Mailadresse. Wir freuen uns immer, wenn ihr schreibt, und wir sind ja auch sehr empfänglich für Kritik, behaupte ich jetzt einfach mal.
Das
und
ist das gelogen.
Das wäre schon die erste Lüge. Nein, das stimmt nicht.
Nein.
Wir nehmen uns das immer schon zu Herzen, wenn ihr was schreibt. Und es kommt ja auch viel Lob, und das ist ganz schön. Und
uns hat zum Beispiel Chris geschrieben.
Ja.
Wir haben über den Blue Moon gesprochen, ne?
Genau, ja. Da habe ich gesagt, ich verstehe den Hype darum nicht, weil der Blue Moon letztlich nur ein Phänomen ist. Das ist, wenn du zweimal innerhalb eines Kalendermonats einen Vollmond hast. Was ist daran besonders? Der sieht aus wie jeder andere Mond.
Hallo ihr beiden. Mhm. Ich verbitte mir Äußerungen über die Nichtigkeit von zwei Vollmondphasen im Monat. Als jemand, der seit über 30 Jahren Polizeibeamter ist, kann ich nur betonen, dass es dieser Monat für Angehörige der Polizei und auch der Rettungsdienste doppelt in sich hat.
Ja, aber das ist doch egal. Der Abstand zwischen den Monaten bleibt ja trotzdem gleich. Es sind immer 29,5 Tage, glaube ich, oder sowas.
Aber wenn zwei Vollmonde sind, dann sind die Irren halt zweimal da.
Ja, aber die sind ja immer im gleichen Abstand unterwegs. Also das ist ja nur, weil vielleicht für die Statistik bei der Polizei. Da kann es natürlich sein, dass dann im Mai mehr Einsätze sind.
Genau.
Das kann natürlich sein, aber es ist ja nur eine statistische Größe.
Und er hat es natürlich auch ironisch gemeint, denn er schreibt dann: herzlichen Dank für die wöchentliche Erheiterung.
Sehr gerne, sehr gerne. Aber wo wir gerade bei der Polizei sind und ihren Maßnahmen, ich möchte dich kurz mit ein paar Zahlen aus meiner Heimatstadt konfrontieren. Die Stadt Köln hat Daten herausgegeben für Geschwindigkeitsverstöße. Also was schätzt du in einem Jahr 2025, und das sind nur die von der Stadt Köln erfassten, also vom Ordnungsamt, nicht die mobilen Polizeikontrollen, wie viele Geschwindigkeitsverstöße?
In Köln?
Ja, Köln hat 1 Million Einwohner, für alle, die sich nicht so auskennen, also relativ groß.
Der Kölner ist hemmungslos und
rücksichtslos. Vorsicht.
4 Millionen.
Ja, sicher. Klar.
Nein, ich habe keine Ahnung.
Ich finde die Zahl enorm. Ich hätte gedacht, es sind viel weniger. Es sind 451.000, also fast 500.000 Verstöße. Ohne die mobilen Kontrollen dann noch, finde ich sehr viel.
Ja, ist sehr viel.
Ich hätte deutlich weniger gedacht. Also das sind rund 52 pro Stunde, 1238 am Tag. So, und jetzt kommt's. Wer war denn wohl der Schnellste, der Rekord?
In einer 50er-Zone oder wo?
Ja, 50er-Zone.
Okay, der ist 160 gefahren.
Also, das ist am Radertalgürtel. Die Stadt hat ja noch diese alte Römeroptik, also ist in so Halbkreisen. Und da gibt's den Ring und dann weiter außen den Gürtel. Radertalgürtel ist so eine vierspurige Straße, manchmal auch nur zweispurig. Und um die Stadt rum, da sind 50 erlaubt. Ist aber alles Innenstadt, Wohngebiet. Und der ist 203 Stundenkilometer.
Boah, haben sie den erwischt?
Ja, ja, klar. Aber ich meine, was für Irre sind in bewohnten Gebieten mitten in einer Millionenstadt. 203 ist der geblitzt worden, 203 km/h, bei 50 erlaubt.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Und rat mal, was der für ein Kennzeichen hatte.
Euskirchen.
Düsseldorf.
Es
war ein Düsseldorfer in Köln.
Nee, halt. Bereifter Mörder, BM.
Genau,
ist
BM. Genau. Das habt ihr ja wahrscheinlich auch, wenn ihr uns gerade zuhört. In eurem Kreis gibt es ja auch diese Kennzeichen aus der Umgebung. Wir hatten es ja schon mal davon, die grundsätzlich Deppen sind und alle nicht Auto fahren können. BM, Bergheim an der Erft, steht in Köln für bereifte Mörder. Ja. Du hast es gerade gesagt. Oder SU, Rhein-Sieg-Kreis, ist Suche Unfall oder so.
Ich habe gerade geguckt, in München im vergangenen Jahr zwei Blitzer vergehen.
Ach klar, ja. Hier wird gelogen in diesem Podcast, dass ich die Balken wiege. Aber 203, und da muss ich ehrlich sagen, das ist eine schwere Straftat. Also es ist einfach...
Gott sei Dank.
Da kannst du auch mit einer Waffe durch die
Gegend
fallen.
Haben sie den erwischt?
Ja, klar. Ja.
Also ich hoffe, der kriegt den Führerschein nie mehr wieder.
Ja. Also ich finde es wirklich, wirklich bitter.
Das ist brutal.
Naja.
Ich war mit dem Rad unterwegs am Bodensee, am Wochenende war Dachzelt am Bodensee. Die Campingplätze am See waren alle belegt. Also
wenn man auch mit dem Rad da unterwegs ist, dann muss man sich in diese Schlange... Was denn jetzt? Ist es dein Handy oder
mein? Das ist mein Handy.
Könntest du das mal bitte ausmachen?
Entschuldigung. So, und dann sind wir einen Campingplatz so 10 Kilometer... vom See weg, Hinterland. Sehr schön.
Ja.
Und da war es auch schön zum Radfahren, weil gute Radwege und nicht so viel los. Und dann sind wir runter an den See.
Mhm.
Und das war das erste Maiwochenende. Und das ist Das ist einfach nur gefährlich.
Ja.
Da sind Menschen unterwegs. Das ist, ich meine, ich fahre selber ein E-Bike und ich beherrsche mein E-Bike. Es gibt aber auch Leute, die beherrschen ihr E-Bike nicht. Und dann sind dazwischen immer wieder diese Rennradler, die mit 203 km/h zwischen zwei E-Bikes vorbeischießen.
Lauter Düsseldorfer.
Es ist Wahnsinn gewesen.
Ich weiß, ich kenne das auch. Dieser Bodenseeweg ist ja wunderschön.
Ah,
und
toll.
Es macht natürlich einen enormen Spaß, da lang zu radeln.
Ja.
Aber es ist wirklich so, dass man manchmal eine Lücke finden muss, um überhaupt in diesen Konvoi der Radfahrer reinzukommen.
Und dann fährst mit 25 so, sehr schön. Und plötzlich zieht einer vor dir voll beide Bremsen, bleibt stehen, weil er aufs Navi schauen muss.
Ach so.
Es ist wirklich gefährlich.
Ich finde aber auch es ist ja schon eine bestimmte Altersgruppe, insofern ist es jetzt keine Diskriminierung. Also die höchsten Unfallzahlen sind ja bei E-Bike-Fahrern über 65 und so. Du siehst denen, die kommen dir entgegen. Und du siehst schon diese nackte Überforderung, die Angst in deren Augen. Die wissen genau, sie sind auf einer Feststoffrakete unterwegs, haben keine Chance mehr, das Ding abzubremsen, haben zwar Warnwesten in allen Neonfarben, diese Erde an,
aber
und Helm und alles und wissen aber im Zweifel nicht, wie sie das Ding gebremst kriegen. Und so.
Also
es ist nur auf den ersten Blick lustig, weil es oft echt
gefährlich
ist.
Auf den zweiten ist es heftig.
Ja, ja.
Und dann haben wir eben gesagt, dann fahren wir nochmal Hinterland, wir fahren mal nach Tettnang.
Ja.
Und dann habe ich aber vorher geguckt, Sehenswürdigkeiten in Tettnang.
Keine. Wenn uns jetzt jemand in Tettnang zuhört, natürlich, da ist wunderschön.
Ein paar Sachen, klar, so, aber als ich dann sah, auf Platz 8 der Sehenswürdigkeiten in Tettnang ist Woolworth.
Okay.
Da dachte ich, wir fahren doch nicht nach Tettnang, ein andermal.
Ja. Über Woolworth muss man in der Tat mal reden. Die breiten sich gerade in Deutschland krakenmäßig aus. Ich habe ehrlich gedacht, das Ding wäre tot. Also es gab früher in Köln gab es am Rudolfplatz so ein Woolworth. Das war natürlich nur Ramsch, kann man nicht anders sagen irgendwie. Und ich habe immer gedacht, na gut, das ist ein Geschäftsmodell der 40er Jahre aus den USA oder sowas. Das wird irgendwann hinüber sein. Das Gegenteil ist der Fall. In Baden-Baden hier, ja eher für noble Klientel bekannt, macht jetzt der zweite auf innerhalb von einem Jahr. Die haben eine Expansionspolitik gerade, die irre ist. Hat das mit den schwierigeren wirtschaftlichen Verhältnissen zu tun? Vermutlich, ne?
Wahrscheinlich,
ich meine, ich weiß nicht, wie hoch der Bedarf der Menschen an Konfetti und Feuerzeug, Benzin und sowas ist oder was die da verkaufen. Der muss enorm hoch sein.
Ja, Aber es ist irre.
Funktioniert offensichtlich.
Fällt mir auch auf und ich finde es nicht schön.
Nö, also mein Gott, das soll ja jetzt nicht dunkelhaft klingen. Wenn man dort Dinge günstig bekommen kann und man hat nicht viel Kohle, dann ist das
alles
in Ordnung.
Ja.
Aber es ist halt trotzdem so ein Wühltisch-Ramsch-Ding irgendwie. Die stehen ja auch für nix. Die kaufen irgendwelche Paletten aus China mit irgendeinem Kram. Und der steht dann da, behaupte ich jetzt einfach, und werde dafür verklagt von Woolworths. Also es war jetzt Satire.
Man
muss ja hinten drauf immer sagen, das war Satire. Das sind nur hochwertige für Woolworths produzierte Produkte.
Die handgefertigt ist das alles.
Unter besten Bedingungen, in Asien handgefertigt von Arbeitern, die nur 4 Stunden am Tag arbeiten und dazu mit Mozart-Musik beschallt werden.
So ist es.
Garantiert.
Das andere Ende der Fahnenstange sind die Superreichen. Und ich habe im letzten Podcast empfohlen, diese bei Dreisat, diese Doku, diese vierteilige Inside Palace.
Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber über so ein Luxushotel in Gstaad in der Schweiz.
Und mir wurde dann irgendwann übel.
Ja.
Weil also
es
dann
so dekadent ist.
Ja, weil es so dekadent ist. Da erzählt ich kurz drei Sachen. Der Direktor, der Besitzer auch erzählt, da war ein Gast, dessen Hund nicht im Schnee pinkeln konnte.
Oh.
Ja, dann haben sie Rollrasen besorgt.
Ist nicht wahr.
Doch, haben sie. Und ein anderer Hund, da hat der Besitzer gesagt, wir sind 10 Tage da, aber mein Hund kriegt Hühnchen gekocht, Reis gekocht, Gemüse gekocht.
Ja.
Und der Küchenchef erzählt...
Und sonst nichts.
Sonst nichts. Der Küchenchef erzählt, der hat in den 10 Tagen 1.000 Franken verfressen. Boah. Der Hund.
Ach, Wahnsinn.
Und dann...
Aber es ist so eklig.
Er sagt auch, ich habe das Buffet abgeschafft. Seitdem schmeißen wir 30% weniger weg.
Ja.
Aber wir schmeißen immer noch jede Menge weg, weil die bestellen 15 Sachen von der Karte, probieren alles und lassen die Teller dann fast komplett voll zurückgehen.
Ja, ja. Das kenne ich auch aus einfacheren Hotels. Ja. Ich halte sowieso die Buffetkultur für schwierig. Ja. Das ist eigentlich Unfug, meiner Meinung nach. Und es gibt ganz viele Leute, ist auch manchmal so ein kulturelles Ding. Früher waren es in der Tat, als sie dann raus durften und Geld hatten, die Russen, die dann erstmal in diesen ganzen Türkei-Hotels an der türkischen Riviera auch sich diese ganzen, ein Freund von mir hat da gearbeitet und sagt, die haben sich die Teller voll geladen. Es kaum und dann blieb das stehen. Und dann standen die auf und gingen und so. Ne? Das machen nicht nur Russen, um Gottes Willen, aber da ist es ihm halt aufgefallen.
Die bestellen es à la carte, jetzt, weil es kein Buffet mehr gibt, und lassen es dann zurückgehen. Und eine ganz kurze Sache noch, dann erzählt eine Frau, wir haben auch schon etliche Todesfälle gehabt, ne? Klar. Logisch, da kriegt dann ein Herz hin. Sie haben viele ältere Gäste.
Ja, ja. Auch und die Hunde, wenn der Reis nicht gekocht war. Das sterben ganz viele.
Sterben einfach. Ja, klar. Und dann sagt sie, das heißt bei uns kalte Abreise. Okay. Das ist auch ein schöner Begriff.
Schlecht. Ja, kalte Abreise. Ja, und es ist ja im Winter, es ist ja auch ein Skihotel vermutlich irgendwie.
Natürlich.
Es ist eine doppelt kalte Abreise.
Und die haben 3 Monate Saison im Winter und sind am Ende dieser 3 Monate alle fix und fertig. Das ist unglaublich.
Ja, also ein guter Freund von meinem Sohn, der ja kocht in einem Lokal in Regensburg, was auch einen Stern hat, habe ich ja schon mal erzählt, der geht im Winter aber immer, geht er in so ein Schweizer Hotel, weil er halt sagt, es ist die Hölle vom Arbeitsaufkommen, aber es ist der Himmel, was den Verdienst angeht. Ja, er sagt, das kann ich in Deutschland nirgendwo verdienen, was ich da in 3 Monaten verdiene. Irgendwie, ne?
Ja, gut.
Das ist schon, und jetzt sind wir wieder bei diesem Thema aus unserer Warte jetzt und wir sind alle privilegierte Menschen, wahrscheinlich auch alle, die uns zuhören, denn in der Summe, ich glaube 50-70% der Deutschen, man muss sich das immer wieder in Erinnerung rufen, gehören zu den reichsten 10% der Weltbevölkerung. Ja. Also es ist einfach so. Aus Warte anderer Menschen, die nichts haben, sage ich mal, du bist im Südsudan, leben wir genauso dekadent, wie wir jetzt gerade reden über die Stadt. Was wir auch wegschmeißen aus dem Kühlschrank und wer weiß was alles. Also es ist immer eine Frage des
Blickwinkels. Der Perspektive, klar. Ich war auch gerade, bevor ich hierher bin, beim Roten Kreuz, Altkleider abgeben.
Ja.
Und das ist, die haben ja diese ganzen Tonnen abgebaut.
Mhm.
Gibt's ja nicht mehr.
Diese Container, wo man
Container,
was
genau. Dann musst du jetzt.
Ist das nur hier so? Vielleicht, weil du ich
weiß es nicht, aber hier ist es so.
Kann sein. Ich habe jetzt auch länger keinen gesehen. Ja.
Du musst zum Wertstoffhof jetzt.
Mhm. Okay.
Und da stehen die dann.
Ja.
So, und dann bin ich dahin zum Roten Kreuz, habe gesagt, ich habe hier 2 Tüten. Vor mir war eine Frau, eine ältere, die hatte ungefähr 8.
Ja.
Prall gefüllte Riesenmüllsäcke und die schauen jedes Stück mittlerweile einzeln an.
Ja.
Und wenn irgendwo ein Fleck ist, nein, nehmen wir nicht mehr, wird nicht gekauft.
Wahnsinn. Gekauft?
Ja, sie verkaufen das dann.
Ach so, okay.
Die verkaufen das
dann. Ich weiß, es ist ein Geschäftsmodell.
Für wenig Geld.
Halb Afrika ist damit angezogen. Da gibt es auch einen Fachbegriff für, ich glaube, es heißt Matumbo oder sowas.
Ja.
Diese importierte Secondhand-Ware aus Europa, was natürlich dort die lokale Produktion zum Erliegen gebracht hat. Weil der ganze billige Scheiß kommt mit dem Schiff dahin und dann,
Das bringt uns zu...
Ja.
Einer der großen Niederlagen, weil wir haben mal ein Bild aus Afrika gesehen, da trug jemand ein blaues T-Shirt mit weißen Flecken, ich sag mal, und da stand drauf, I met Bill Clinton.
Ja, da sieht man mal, wie sich unser Humor auch verändert hat im Laufe der Jahre. Es gab diesen Monica Lewinsky-Skandal und dann im Zuge dieses Skandals hat sie als Beweis vorgebracht, ich glaube, es war ein dunkelblaues Kleid, auf dem ein Spermafleck von Bill Clinton war irgendwie. Und das war halt eben ein Beweisstück. Und da haben wir gedacht, ist doch lustig, wenn wir so ein T-Shirt produzieren mit so einem weißen Fleck drauf und darüber halt, ich habe Bill Clinton getroffen, I met Bill Clinton.
Wie viele Stück haben wir produziert? 1000?
Ich glaube, 1000. Verkauft wurden, glaube ich, 2.
Ja.
Eins an
der Rest ging nach Afrika.
Das ist auch heute in der heutigen Diskussion sexualisierte Gewalt etc. ist das natürlich alles undenkbar.
Ja.
Aber man sieht, wir kämen im Leben nicht auf die Idee, sowas nochmal zu machen. Aber man sieht, dass wir auch schlimme Finger waren.
Was
wir
waren schlimme
Finger. Der Humor auch ganz einfach anders war. Ja. Es ist definitiv so. Ja. Wir behaupten immer, wir sind die Guten, aber jetzt, wo du die Geschichte erzählst, wir sind es ja gar nicht.
Damals fand ich es gut. Heute,
ist ja widerlich.
Ja, widerlich.
Also wir verurteilen das aufs Schärfste. Wer sowas macht, keine Ahnung, kann eigentlich... also
nicht mehr unser Freund sein, fertig.
Ich kann nicht mehr mein eigener Freund sein.
Nein.
So ist es.
Hast du noch was?
Ja, also wir hatten es ja gerade von Essen, Nahrungsmitteln. Ich studiere immer in der Lokalpresse. Ich glaube, ich gehöre zu den wenigen Menschen, die noch eine Zeitung im Briefkasten haben. Das ist also so ein gefaltetes Papier.
Nein, ich digital.
Ja, ja.
Ich digital.
Und das habe ich noch und die ist da morgens im Briefkasten. Und dann sind ja immer, Zeitungen sind ja eigentlich nur noch dazu da. Artikel hast du vielleicht noch zwei Seiten und in der Mitte ist ungefähr ein Pfund, ein Festmeter Werbung.
Ja.
Weil man die nicht so in den Briefkasten stecken darf, wird die also in diese Zeitung reingelegt. Genau. Du hast dann diese ganze Werbung von irgendwelchen Discountern. Und im Moment gibt es sehr günstig, wollte ich dir nur sagen, Polofino. Und da habe ich wieder gedacht, das ist auch wieder so ein Euphemismus. Also Leute laden auch ein, du, bei uns gibt's morgen Abend gibt's Polofino. Ich meine, das sind Hähnchenkeulen unter Umständen
ausgelöst.
Aus billigster Produktion, ja. Wo der Knochen rausgeholt wurde.
Fertig.
Das ist Polofino. Ja. Aber es klingt natürlich total toll. Ich habe Polofino vorbereitet.
Ja, okay. Und dazu gibt es einen schönen, weißt schon, einen Prosecco.
Ja, klar. Ich finde das immer schön. Ich liebe so Euphemismen.
Ich mag Polofino. Das ist, ich achte natürlich drauf. Ja. Immer, wie immer beim Einkaufen, wo kommt's her? Ich versuche das wirklich...
Also das ist Hähnchenkeule ohne Knochen und wenn das Hähnchen beschissen gehalten wurde, dann ist das nichts Besonderes, sondern dann ist es genau der gleiche Mist, der sonst irgendwie
und
als...
Das Geile ist ja das Marinierte.
Ja.
Ist ja auch bei Schweineschnitzeln so.
Ja.
Das macht man natürlich, um den Kunden zu sagen, hey, wir haben die leckerste Marinade. Mhm. Gut, unser Polyphony ist schon 3 Tage älter, aber du schmeckst es nicht, weil die Marinade.
Also, Marinade, auch mariniertes Grillfleisch. Ich bin überhaupt kein Freund von sowas. Also, ich sage mal, lasst ab. Aber es kann natürlich jeder selbst entscheiden.
Entschuldigung.
Ja, was ist da?
Ziehen da Regenwolken auf.
Ja, du hast das Verdeck offen.
Ich habe das Verdeck beim Cabrio offen.
Womit ich dich als Cabrio-Fahrer natürlich mal eben.
Ja.
Natürlich, ja. Aber du wirst jetzt nicht rausgehen zwischendurch. Hier wird nichts geschnitten.
Nein, hier wird nichts geschnitten.
Noch scheint die Sonne.
Ja, ich guck mal auf der Wetter-App. Apropos Verdeck,
das finde ich jetzt großartig. Du wirst jetzt nicht rausgehen.
Nein. Ich war gestern bei einem Menschen, der Verdeck repariert.
Ja. Ich weiß, ich kenne den auch. Der ist in Ettlingen. Den Namen braucht man nicht zu sagen. Aber alle Sammler, Oldtimer-Sammler, aber auch die normalen Autowerkstätten geben alle ihre Verdecke zu ihm, weil der so einen, das finde ich immer toll, wenn Menschen sich so spezialisiert haben. Der besorgt Stoffe, die vor 60 Jahren verwendet wurden. Der kleidet Dachhimmel innen aus mit, weiß ich nicht, mit Polofino. Das ist Wahnsinn. Also ganz
mit mariniertem Polofino.
Mit mariniertem Polofino. Also der ist ein solcher Könner.
Und da bin ich hin, weil wir haben so ein altes BMW-Cabrio und da ist so ein kleiner Riss.
Ja.
Nicht dramatisch. Und dann gehe ich da rein und dann steht da ein Auto und ich sage, boah.
Ja.
Und dann sagt er, ja, das ist ein Maybach von 1936 oder 39.
Mhm. Ja.
Der hat jetzt ein neues Verdeck bekommen.
Okay.
Weil es war nicht mehr in Ordnung.
Ja.
Und von dem gibt es zwei auf der Welt.
Boah.
Wo der zweite steht, weiß man nicht. Aber der erste steht hier.
Oh, Wahnsinn.
Es steht in Sinsheim dann im Museum.
Ja, okay.
Aber ein derartig schöner, ich bin kein Autofreak, aber da stand ich mit offenem Mund davor.
Aber das sind natürlich so Millionenwerte. Ich weiß nicht, wird der nur mit dem Anhänger rausgeholt? Vermutlich, oder?
Ja, den fahren die nicht mehr.
Verstehst du? Da kommt der Typ, der in Köln auf dem Radarteilgürtel, der kommt
und mit 200 da hinten drauf.
Genau.
Boah.
Fährt ja mit 203 hinten rein und dann war es das irgendwie.
Ja.
Sowas versichert doch auch, glaube ich, kaum noch jemand.
Ich weiß es nicht. Das
ist also schon spannend.
Das Kennzeichen war HN, also Heilbronn.
Ja.
Und dann sagte ich zu ihm, Heilbronn, da ist doch die Lidl-Schwarz-Gruppe. Und da lächelt er nur und sagt, der steht im Museum in Sinsheim.
Ja, es kann natürlich sein, dass da jemand, wenn nicht gar der Firmen, aber gut, hier gilt Diskretion.
Das ist Diskretion und das sind Vermutungen, die wir nie anstellen würden.
Nein, das stimmt, ja. Es gibt ja die von dem Schwarz, von dem Chef hier von Kaufland, Lidl etc., da gibt es ja die Legende, ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber warum heißen die Läden Lidl? Und er hat gesagt, er hat dem Lidl, das war früher sein Partner, dem hat er diesen Namen abgekauft, weil sonst hätten die Dinger Schwarzmarkt geheißen. Weil er Schwarz heißt. Das wäre immer, er hätte ein Leben lang wahrscheinlich irgendwelche blöden Witze hören müssen oder sowas. Deshalb hat er dem Lidl den Namen abgekauft, als der ausgestiegen ist. Also wenn es nicht stimmt, ist es immerhin schön erfunden.
Ja. Er hat ihm im Gegenzug einen Maybach von 1936.
Das ist nämlich der zweite.
Das ist der zweite.
Den hat der Lidl, genau. Ja, ja.
Ich muss sprechen über eine Sandale von Chanel. Du hast die Bilder wahrscheinlich gesehen.
Ja, die gingen überall rum.
Ja.
Die haben vorne keine Sohle. Also
genau.
Es ist nur unter der Ferse ist was. Und dann so Riemchen noch.
Genau, und so Riemchen.
Mhm.
Und 2/3 der Sohle fehlen einfach.
Ja.
Und dann habe ich mir überlegt, also wenn die über den Laufsteg laufen, das ist okay. Wenn dir das vielleicht am Strand tragen, ist auch okay.
Boah, aber jetzt, da schaufelst du ja schon in den hinteren Teil dann Sand rein. Das ist völliger Blödsinn.
Aber jetzt habe ich mir vorgestellt, auf einer Almwiese.
Ja.
Und da ist so ein warmer Kuhfladen.
Ja, aber dann ist es ja schade, dass man nur mit dem halben Fuß da reintritt im Prinzip. Dann spürst du diese wohlige Wärme Ferse nicht, sondern das ist ja nur so, dass der Kuhdung dir ja nur vorne zwischen den Zehen, der quillt ja dann so raus.
Ja, genau.
Das ist ein unglaublich angenehmes Gefühl.
Das ist ein schönes Gefühl, außer der ist schon trocken.
Ja, dann ist es nicht schön. Nee, dann ist es nicht
so. So, dann habe ich gedacht, okay, das geht ja noch, aber jetzt... Nehmen wir Berlin.
Ja, nehmen wir Berlin. Hm?
Einen riesigen Hundehaufen einer Dogge.
Ja, oder man muss ja auch nicht nur an sowas Ekliges denken, sondern es ist ja auch, Sohlen bieten ja auch Schutz vor, was weiß ich, da liegt ein Nagel rum, Steinchen rum. Was soll das? Wer läuft so rum? Ich glaube, also ich kannte hier einen Komponisten in Baden-Baden, den Klaus, den kennst du auch.
Ja.
Der ist ein Leben lang barfuß gelaufen, sommers wie winters. Dem war das auch egal und der hatte wahrscheinlich unten, der brauchte keine Schuhe, weil das war wahrscheinlich eine 3 cm Hornhaut.
Dicker. Der wurde 5 cm größer im Laufe der Zeit, weil die Hornhaut so wuchs.
Und das machte dem nichts aus. Der rannte hier auch im Winter immer durch die Stadt, über den Schnee, wer weiß, immer barfuß.
Schon es gibt Menschen, die gibt's.
Ja. Die sind nicht wie andere kleine Jungs. Ja, das ist wohl wahr.
In München. Ist dir aufgefallen, dass ich ein rotes Trikot vom FC Bayern anhab?
Ja, das ist mir deshalb nicht aufgefallen, weil du sehr oft ein rotes Trikot.
Aber heute wird dieses ganze Stadion, heute ist Mittwoch, heute ist der Tag des Rückspiels gegen Paris Saint-Germain und das ganze Stadion wird rot gekleidet sein.
Ja,
so, natürlich. Und ich fahre ja gleich nach der Aufnahme hier nach München.
Aber die Pariser haben schon auch ein paar Tickets bekommen, oder? Wie ist das in der UEFA?
Ja, die kriegen Gästeblock, aber wir lassen die nicht rein.
Ach so. Das ist der weltoffene, tolerante Bayer. Ja, sehr schön. Ja, gut.
Nee, ich freue mich auf dieses Spiel.
Ja, das glaube ich. Alle rechnen natürlich damit. Ihr wisst das, wenn ihr diesen Podcast hört, wisst ihr schon längst, wie es ausgegangen ist, weil wir zeichnen jetzt am Donnerstag auf. Nee, Mittwoch auf.
Mittwoch, ja.
Und dann wisst ihr, wie das gelaufen ist. Und alle erwarten ja so ein Fußballfest wie beim Hinspiel, dieses 5-4. Das glaube ich nicht.
Ich glaube auch nicht. Nee, es wird noch besser.
Genau. Ein 10-9.
Ja.
Ja, interessant. Aber schön, du bist dabei.
Ja.
Und da wurde ja hier sofort gelästert, dass du die Karten über...
Haben wir darüber gesprochen. Nein, ganz normal. Ich bin Mitglied seit 400 Jahren.
Ja.
Seitdem es diesen Verein gibt, also.
Ja.
Und habe halt Glück gehabt bei der Verlosung.
So muss man es nämlich mal sagen. Ja. So ist es. Ne?
In München, bleiben wir kurz in München.
Ja.
Fand jetzt die World Series im Puzzlen statt.
Mhm.
Das
machen viele Menschen.
Ja, das wird immer populärer. Speed-Puzzeln.
Ich wollte gerade sagen, es geht ja nur um Zeit vermutlich.
Genau, oder? Da waren 330 Teilnehmer.
Ja.
Und 500 Teile.
Ja.
Also die hatten 6 Puzzles mit verschiedenen Teilen, klar. Und dieses 500-Teile-Ding war, die hatten keine Bildvorlage.
Mhm.
Und wie lange hat die Niederländerin, die am schnellsten war, wie lange hat die gebraucht für 500 Teile?
Hatten alle dasselbe Bild?
Kein Bild.
Ach so, gar kein Bild?
Gar kein Bild. Ohne Bildvorlage.
Ja, aber
500
das
Teile.
Puzzle hat doch ein Bild. Das hat doch was dargestellt.
Alle das Gleiche.
Sagen wir mal, dasselbe. Ja. Für 500 Teile. Na gut, jetzt kommt wahrscheinlich was Abartiges raus. Die hat irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde gebraucht.
31 Minuten und 13 Wahnsinn. Sekunden. Das ist unglaublich, ohne eine Bildvorlage.
Ohne, dass du weißt, was das eigentlich ist.
Und die sagen, wichtig ist beim Flippen schon.
Ja.
Also Flippen ist, wenn du die Dinger umdrehst.
Richtig
zurechtlegen. Also manche, die Randstücke, manche beginnen
Ja, der Rand, Mitte, das ist immer. Ja ein Amateur, das macht ja jeder eigentlich.
Ganz wichtig ist das Peace Management.
Geil. Ja, also wer ohne Peace Management puzzelt, mein Gott, kann auch schon nicht mehr unser Freund sein. Das ist ja Wahnsinn.
Und wir reden hier über Sekunden und das ist wirklich, ich bin dann auf diese Homepage, das wird übertragen, kannst du per Livestream mit dabei sein und es gibt x Veranstaltungen weltweit.
Mhm.
Ich weiß nicht, warum ist es, weil wir zu viel digital unterwegs sind und die Menschen sagen, boah, das ist mal wieder was anderes,
klar,
ich entspann dabei.
Definitiv, das ist ja Entschleunigung pur.
Ja.
Also jetzt natürlich nicht,
wenn
du schon wieder
Speed.
Das ist ja schon wieder irgendwie eine Herausforderung und bla und Hetze. Aber sonst hat das ja was total Kontemplatives. Du sitzt zu Hause da, du bestimmst dein eigenes Tempo, du findest es oder nicht. Ich hatte mal 1000 Teile. oder sogar 1500 so einen verdammten Eiffelturm. Und diesen Turm hatte ich innerhalb kürzester Zeit und der Rest war blauer Himmel.
Ja,
und ich hasse solche
Puzzle. Oder Meer.
Ja, ja,
du hast vorne ein schönes Hotel am Strand meinetwegen und dann kommt Meer. 3/4 des Puzzles sind
Man kann die ja übrigens auch selber in Auftrag geben, finde ich immer ein ganz nettes Geschenk. Wenn du zum Beispiel irgendein nettes Foto hast von Familie, Dings oder irgendwas, ein Urlaubsding, was ihr, gibt ganz viele Firmen, die das zu einem Puzzle verarbeiten. Ja. Und dann lässt du dir das schicken und kannst dann diese 500 Teile dann zusammensetzen.
Oder fand ich spannend. Mhm. Speedpuzzle.eu ist die Homepage. Speedpuzzle.eu.
Und dann kann man sich das da
da sind halt alle die Puzzeln unterwegs.
Ja,
toll.
Ja, nicht schlecht. Ja, ist gut. Mach ich mal.
Schau doch rein.
Ansonsten, was hätten wir noch? Ich habe für kurze Zeit, weil ich leiste mir ja keine Privatsender, wie du ja auch. Wir gucken
natürlich
ja,
nicht.
Lustig ist, also ihr könnt das jetzt nicht sehen, wenn ihr gerade zuhört. Er schaut alle 10 Sekunden aus diesem Fenster, weil da kommen rabenschwarze
Gewitter. Ja, verdammte Axt.
Ja, noch 5 Minuten bis zum Schauer oder bis zum Ende dieses Podcasts. Ja. Und dann habe ich jetzt, weil ich ein neues Handy brauchte, habe ich umsonst ein Probeabo für 3 Monate für einen Streamingdienst bekommen.
Ja.
Und da habe ich gedacht, okay, das mache ich, dafür muss ich ja dann nicht zahlen, da darf ich selbst als Öffentlich-Rechtlicher mal reinschauen. Und das ist lustig, bei diesen ganzen Serien, die da laufen, kommen jetzt immer so Warnungen vorweg, was da drin ist. Und es ist total kurios. Also kommt dann
Gewalt.
Gewalt natürlich, klar. Kraftausdrücke immer, sexualisierte Gewalt. Und dann war aber auch, und das habe ich gestern gesehen und das fand ich dann sehr merkwürdig, da stand also sexuelle Inhalte, Kraftausdrücke, Vorurteile. Jetzt muss man schon vor Vorurteilen gewarnt werden. Also ehrlich, in welcher Welt leben wir denn langsam irgendwie? Ach. Also viele Dinge fußen auf Vorurteilen und ich glaube auch, dass manche Dinge auch ganz okay dadurch sind, weil es wie in der Evolution manchmal auch zu einer bestimmten Vorsicht führt oder vielleicht auch zu einer bestimmten Offenheit oder so.
Ja.
Ein Vorurteil per se als etwas, wovor man warnen muss, zu bezeichnen, finde ich schon wieder ehrlich, also Leute,
ganz übel,
also das muss nur wirklich nicht sein.
Nein.
Also ein Hoch auf das Vorurteil. Manchmal ist das gar nicht so verkehrt.
Ist aber
und wenn ich dann nachher ein anderes habe, ist auch gut.
Ist bei Netflix mittlerweile, bei allen, sind diese Warnungen doch mittlerweile, oder?
Ja.
Ich habe noch ein Interview gelesen in meiner.
Das ist das Gute am Pollofino. Da kann nie draufstehen, kann Knochen enthalten.
Ja.
Weil der Knochen ist
raus. Weg.
Verstehst du? Ja.
Aber kann Vorurteile enthalten.
Ja, definitiv. Die habe ich gegenüber Pollofino. Ja.
Ich habe in meiner Lieblingszeitung der SZ ein Interview gelesen mit Juliana Buhring.
Ja.
Die hat vor vielen Jahren, vor 12 Jahren, glaube ich, oder 13, den ersten Weltrekord als schnellste Frau einer Weltumrundung mit dem Rad aufgestellt. 29.060 Kilometer in 152 Tagen.
Wow.
Das ist irre.
Ja. Aber 29.000, weil sie kann ja mit dem Fahrrad nicht durchs Meer, weil 40.000 ist ja einmal um die Welt eigentlich.
Ja, also genau, Äquator. Richtig. Alles, was. So, und die, die wurde dann gefragt, also es geht dann auch um andere Rennen.
Ja.
Ostküste, Westküste, USA in weniger als 20 Tagen. Und wer schläft, verliert, lautet die Regel bei solchen Rennen. Der normale, in Anführungszeichen, Rhythmus ist 40 Stunden fahren, eine Stunde Pause. 24 Stunden fahren, eine Stunde Pause.
Ja.
So, und sie hat dann bei dem AM-Rennen hat sie 800 Kilometer am Stück in 36 Stunden zurückgelegt und wird gefragt, wie konnten sie sich auf dem Rad halten? Ich lese die Antwort mal vor.
Ja.
Am zweiten Tag hatte ich mir schon beim Sturz eine Rippe gebrochen. Etwa zur Hälfte des Rennens ist dann meine Sattelstütze gebrochen und ich konnte sie nicht reparieren, weil es diese besondere Schraube in keinem Fahrradlaken gab. Ich habe versucht, den Sattel mit Klebeband zu fixieren, doch letztlich fuhr ich das Rennen mit ganz niedrigem Sattel und hochgezogenen Knien zu Ende. Meine Knie sind dadurch angeschwollen wie Ballons. Auf den letzten 100 Kilometern hatte ich solche Schmerzen. Ich trat nur noch mit einem Bein in die Pedale, weil ich durch die schlechte Sitzposition einen eingeklemmten Nerv hatte. Am Ende des Rennens konnte ich nicht einmal mehr laufen. Sie musste mich im Rollstuhl ins Flugzeug bringen. Ist es nicht einfach irre?
Tja, was Menschen so machen, oder?
Wahnsinn!
Ja, klar. Aber das ist, du bist dann, glaube ich, wie so in so einem Tunnel, in so einem Rausch und du siehst dann nicht. Ich glaube ja, dass im Grunde ja auch die ganz großen Entdeckungen auf dieser Welt auch nicht anders entstanden sind. Einfach Menschen, die irgendwas auf sich genommen haben wieder alle Vernunft, aber hier geht es ja nur also hier wird ja nichts Neues. Nein. Die hat jetzt nicht Amerika entdeckt.
Nein,
oder irgendwie sowas,
die ist einfach mit dem Rad da rumgefahren.
Ja, ja, klar, es ist schon...
Es ist schon irre. Das,
aber jeder hat ja das Recht, mit sich und seinem Körper zu machen, was er will. Das ist schon klar. Aber
ja, sie braucht ja auch zwei neue Knie, logisch.
Ja.
Hüften kaputt, was auch immer. Also, aber okay.
Man muss aber auch sagen, nicht alles, was man so liest, stimmt. Ich habe irgendwie was wirklich, also es ist echt Schockierendes, hat mich ein Freund darauf hingewiesen, der gesagt hat, sag mal, was ist denn da bei euch los, zu Hause auch und so. Das ist eine Website, Webfortschritt heißt die. Und da sind Promi-Geschichten und so weiter. Und meine Frau ist ja auch so ein halber Promi, moderiert ja so eine Fernsehsendung hier beim SWR. Und da steht dann irgendwie, also Evelyn König, bekannte Persönlichkeit und so weiter, vielen durch ihre Karriere bekannt und so weiter. Doch in den letzten Jahren hat sich ihr Leben auf eine sehr persönliche Weise verändert, als sie mit einer der größten Herausforderungen im Leben konfrontiert wurde, Brustkrebs. In diesem Artikel werden wir einen tiefen Einblick in Evelyn Königs Reise durch diese schwierige Zeit gewähren. Hä? Dabei beleuchten wir nicht nur ihre gesundheitlichen Herausforderungen, auch ihre persönliche Situation, einschließlich ihre Scheidung und ihre Familie. Und dann kommt ein ellenlanger Artikel und dann steht dann auch hinten irgendwo, die Unterstützung von Familie und Freunden spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Krebsdiagnose. Evelyns Ehemann Michael Wirbitzki und ihre Kinder waren während des gesamten Prozesses an ihrer Seite und so weiter. Und dann kommt also Scheidung im Zuge ihrer Herausforderungen, das Leben nahm eine Wendung. Sie und ihr Ehemann Michael Wirbitzki entschieden sich zu trennen. Diese Entscheidung wurde durch Krankheit und die verbundenen Herausforderungen beeinflusst. Nichts davon stimmt, Gott sei Dank. Meine Frau ist nicht krank. Sie hat keinen Krebs.
Ihr seid auch nicht geschieden.
Wir sind auch nicht geschieden. Es ist alles, also es ist unglaublich. Es ist alles okay.
Macht ihr was dagegen?
Tja, ich habe versucht, also es hat mich wirklich gefroren, weil da sind sogar Zitate von ihr drin, die sie nie gesagt hat. Also erfundene in wörtlicher Rede, was sie dazu gesagt hat und wer weiß was alles. Und dann guckst du und normalerweise gibt es ja ein Impressum und das gibt's aber nicht. Da ist keins, da kommen dieselben Startseiten. Ist natürlich auch über andere Promis, genau derselbe erfundene Scheiß. Und dann gibt es, also das Einzige, was es gibt, ist eine Mailadresse. Ob die aber stimmt, weiß ich nicht. Ich müsste jetzt, natürlich sind falsche Tatsachenbehauptungen, sind zumindest so, dass du eine Unterlassung einfordern kannst. Das ist ein Straftatbestand. Und aber es ist so, was du inzwischen alles machen kannst. Und dann habe ich überlegt, warum gibt's so einen Artikel überhaupt? Und ich glaube, das ist einfach wahrscheinlich, um irgendwelche Klicks zu generieren. Irgendjemand muss ja was davon haben. Und es ist ja nur das, was aus, ich nehme an, das ist ein KI-Artikel, der sich wiederum bei KI bedient hat. Weil wenn du jetzt, was weiß ich, wenn du dich googelst, Sascha Zeus, dann kommt ja auch immer als erstes, was die Leute eben immer gucken, kommt entweder krank bei Google oder Trennung oder geschieden oder so. Bei den meisten Promis ist das aber so. Und die KI sammelt wahrscheinlich diesen ganzen Müll zusammen und macht daraus neuen Müll. Also es ist derartig gruselig irgendwie mit Fotos und wörtlicher Rede und Interviewzitaten. Wie soll denn jemand noch rausfinden? Nichts davon stimmt. Es ist einfach eine einzige Lüge.
Mir
blieb echt die Luft weg, muss ich ehrlich sagen. Bäh. Ja, werde ich versuchen, vielleicht dagegen vorzugehen. Ich habe aber wenig Hoffnung, dass das irgendwie klappt.
Ja, aber auf jeden Fall versuchen,
Vermutlich das Letzte. Ja. Gut. So wollen wir aber nicht aufhören.
Nein.
Wir wollen damit aufhören, dass zwischen diesen drei dunklen Wolken da hinten doch die Sonne gerade scheint und du Glück gehabt hast.
Weil
jetzt haben wir es hier extra länger rausgezogen, weil ich dachte, vielleicht regnet es doch
Wenn dieses Cabrio vollgelaufen wäre, dann hätte es einen Artikel über eine Trennung gegeben.
Glaube auch. Ihr Lieben, schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auf euch nächste Woche und haben natürlich einen wichtigen Tipp für euch.
Wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.